Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Und wir grüßen natürlich alle, die jetzt uns zuhören und freuen uns, dass Sie uns zuhören. Wir besprechen die Themen des Tages wie jeden Mittag hier auf Deutschlandfunk Kultur. Die Zeitschrift für internationale Politik, Herr Bialecki, kommt alle 2 Monate raus. Sie haben ja gerade, während die Nachrichten liefen, erzählt, dass Sie gerade an der neuen Ausgabe basteln, die dann Ende Oktober am Kiosk ist und dass es unter anderem um amerikanische Außenpolitik geht und dass New York für Sie die beste Stadt der Welt ist. Warum das?
Weil ich diese Stadt liebe, weil man die Energie dieser Stadt fast anfassen kann, weil ich diese Straßenschluchten mag. Ich finde New York einfach großartig.
Und sind Sie jetzt im Herzen öfter mal dort gewesen, weil man ja weiß, dass die Stadt sehr gebeutelt ist?
Sehr oft. Wir haben Freunde da, viele Kollegen, viele Bekannte. Ich war tatsächlich in Gedanken ganz oft dort.
Ja. Wir sprechen über die amerikanische Außenpolitik, beziehungsweise auch amerikanische Innenpolitik eigentlich eher und den Wahlkampf, den Donald Trump da führt in dieser Stunde. Aber gleich unser erstes Thema sind die Geflüchteten in Lesbos. Die Deutschen sind nämlich mehrheitlich dafür, Geflüchtete aus Lesbos aufzunehmen. Die Deutschen sind mehrheitlich dafür, Flüchtlinge aus dem zerstörten Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos aufzunehmen. Das sagt der ARD-Deutschland-Trend. 87% der Befragten sagen grundsätzlich ja, lasst uns Flüchtlinge aufnehmen. Etwa die Hälfte dieser Befragten sagt dann aber nur unter der Bedingung, dass sich die EU-Staaten auf eine europaweite Verteilung der Hilfssuchenden dann einigen. Aber grundsätzlich, Herr Bialecki, kann man sagen, die Deutschen wollen offensichtlich was tun, wollen diesem Elend an dieser Stelle nicht weiter zugucken.
Das ist richtig und das finde ich eigentlich eine sehr gute Nachricht. Das hat jetzt ja auch nach der Flüchtlingskrise der sogenannten 2015 und folgende auch ganz anders aussehen können. Das tut es nicht und ich finde, dass Deutschland diese Mitmenschlichkeit, diese Solidarität sehr, sehr gut zu Gesicht steht.
Es gibt natürlich auch andere. Ulf Poschert von der Welt war in dieser Woche hier zu Gast. Der sagte, man müsse sich hüten, einen sogenannten Empathiepopulismus hier irgendwie anzuzetteln.
Ja, Ulf Poschert, das ist so ein Begriff, der ist schnell gebrandet und dann rausgehauen. Was meint er denn genau damit? Ne? Also was ist gegen Empathie zu sagen? Was ist dagegen zu sagen, diesen Menschen erstmal zu helfen, dass das noch keine Politik ist und dass es eine langfristige Lösung braucht? Das steht dann auf einem anderen Blatt, aber erstmal Empathie zu zeigen, finde ich vollkommen richtig und eben menschlich.
Im Deutschlandtrend zeigt sich, dass nur jeder Zehnte tatsächlich prinzipiell gegen eine Aufnahme ist. Dazu gehört der Bundessprecher der AfD, Herr Chrupalla, der hat im Deutschlandfunk heute gesagt.
Wir haben es ja gesehen, dass gerade durch solche Erpressungsversuche in dem Lager angezündet wurden und das ist ja auf Lesbos passiert, natürlich eine Signalwirkung zeigen würde, wenn wir dort nachgeben würden und diese Migranten aufnehmen würden. Das würde auch zu Nachahmeeffekten führen, wie wir es auf Samos gesehen haben. Wir dürfen uns da auch nicht erpressen lassen und wir sollten auch dort der griechischen Regierung Unterstützung zusagen, die ja auch die letzten Jahre wirklich vernachlässigt wurde in diesem ganzen Bereich.
Hat er da recht?
Da übersieht Herr Chrupalla möglicherweise, dass sogar die Hälfte seiner eigenen Anhänger der Ansicht ist, ja, lasst uns Menschen aufnehmen, Geflüchtete, wenn es denn eine europaweite Lösung gibt. Das fand ich ein ziemlich erstaunliches Ergebnis dieses Deutschland-Trends.
Ist mir auch so gegangen, als ich es gelesen habe. Ja. Ist erstaunlich. Die Hälfte der AfD-Mitglieder.
Ich kann verstehen, ich kann verstehen, dass man auf eine europaweite Lösung dringt. Man darf nicht ganz übersehen, dass Moria eher nur ein Symptom ist und nicht das ganze Problem. Da wird ja seit vielen Jahren wird da weggeschaut. Und Moria gibt es ja nur deswegen, weil es eben keine europaweite Lösung gibt bisher.
Diese europaweite Lösung ist natürlich nicht so ganz so leicht zu finden. Wir werden in der nächsten Woche Mittwoch erleben, dass die EU-Kommission einen neuen Plan vorstellt zu Asyl und Migration. Haben Sie große Erwartungen?
Nicht wirklich. Das liegt ein bisschen auch in den Institutionen und den Funktionen, Mechanismen in der Europäischen Union. Das ist einfach kompliziert. Das dauert seine Zeit. So große Hoffnungen kann man darauf, glaube ich, nicht setzen. Immerhin gibt es den Versuch, das jetzt gemeinsam zu regeln. Das ist ganz bestimmt besser, als wenn es jeder nur für sich selber täte.
Klar, also ich meine, dass man den Versuch nochmal startet, ist, glaube ich, auf jeden Fall ganz wichtig. Aber viele sagen, naja, wir haben es eben gesehen, über Jahre ist die europäische Migrationspolitik eben gescheitert.
Man muss, glaube ich, mehr dafür werben. Man kann nicht einfach vorangehen, so nötig die Hilfe erstmal ist. Das hatte ich vorhin gesagt, jetzt erstmal helfen, so gut wie es irgendwie geht. Und dann muss man überzeugen, Länder wie Ungarn, wie Polen, Es war ja ziemlich bemerkenswert, dass Deutschland und Frankreich eben nicht gemeinsam diese Aufnahme von Geflüchteten aus Moria verkündet haben, sondern dass Deutschland mit den gut 1500 Menschen erst mal vorangeht. Das sind ja jetzt keine unmittelbaren Menschen nur von der Insel, die einfach also wahllos da nach Deutschland kämen. Das sind alles Menschen, die das normale Asylverfahren schon durchlaufen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch für alle die, die sich kritisch gegen Migration oder gegen Einwanderung stellen wollen, die sind durch das rechtsstaatliche Verfahren erstmal durch und die können dann eben auch kommen. Mhm. Der Nachahmereffekt, ich kann das verstehen. Also warum sollten dann nicht Menschen auf den Lagern in Chios oder Samos sagen, wenn das so funktioniert, okay. Und da hat aber die Kanzlerin dem eigentlich dadurch einen Riegel vorgeschoben, dass sie gesagt hat, nein, es sind eben nicht alle, die kommen. Und wie gerade gesagt, eben nur diejenigen, die durch das Verfahren schon durch sind.
Ja, also es ist eigentlich kein einziger Geflüchteter oder keine Geflüchtete aus Lesbos, sondern es sind, wie Sie sagen, alle anerkannte Flüchtlinge im Grunde aus Athen. Insofern ist auch die Frage hier des Deutschlandtrends ein bisschen irreführend, denn es wurde ja gefragt, würden Sie Flüchtlinge aus Moria aufnehmen, und das ist gar nicht möglich, weil die griechische Regierung das gar nicht zulassen möchte. Ja, aber jetzt nochmal bei der EU geblieben. Also ich meine, Sie haben gesagt, wie kann man Ungarn und Polen überzeugen? Wahrscheinlich kann man diese Staaten nicht überzeugen, denn sie haben sich ja auch in den vergangenen Jahren nicht überzeugen lassen. Vielleicht muss es dann eben doch eine Koalition derer geben, die sagen, wir stehen für eine humane Flüchtlingspolitik.
Das wäre ganz bestimmt besser, als wenn es nur ein einziges Land wäre, und noch mal besser, als wenn es gar keine Möglichkeiten gäbe, noch nach Europa, in die Europäische Union einzuwandern. Ob man nun so Hardliner wie Viktor Orban in Ungarn tatsächlich überzeugen wird können, da würde ich mir persönlich wünschen, ein bisschen mehr Gradlinigkeit auch von Ursula von der Leyen, von der Präsidentin der EU-Kommission. Denn das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zu sagen, hallo, das sind einfach Werte, auf die wir gemeinsam uns eingeschworen haben in Europa, auf die wir gemeinsam Wert legen wollen und müssen, das gilt eben auch für einen Mitgliedstaat wie Ungarn. Und darauf mehr zu dringen, das würde ich mir sehr wünschen.
Sagt Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Ein großes Thema, das uns auch heute wieder beschäftigt, ist der Rassismus bei der Polizei. Horst Seehofer, der Innenminister, sagt ja, eine Studie zum Racial Profiling will er nicht machen lassen. Die lehnt er weiterhin ab. Die SPD-geführten Länder, Herr Bialecki, sagen aber jetzt, naja, dann nehmen wir das selbst in die Hand. Thüringens Innenminister Georg Mayer hat gesagt, also wir stellen das in Aussicht, dass wir SPD-regierte Bundesländer eine eigene Studie eventuell machen. Eine gute Idee?
Ja, ich kann nicht so richtig nachvollziehen, was den Bundesinnenminister reitet, jetzt wieder zu sagen, wir brauchen diese Studie nicht. Es sagt ja niemand, will ja niemand die Polizei generell dann Bausch und Bogen in die Rassismusecke stellen und sagen, diese 50.000 Menschen alles in allem, das sind alles Rassistinnen und Rassisten. Aber die jüngsten Vorfälle, nach diesen Vorfällen dann immer noch zu sagen, das sind alles Einzelfälle, das ist es eben nicht. Sondern da scheint schon irgendeine Form von einem Boden da zu sein, einem strukturellen Problem, wo es sich, finde ich, doch lohnen würde, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Was ist denn da in der Ausbildung? Was ist in den Dienstorten los? Und immer noch zu sagen, das will ich einfach nicht und ich lehne es ab, das verstehe ich nicht.
Also Seehofer sagt ja tatsächlich, er findet es falsch, wenn man der Polizei strukturellen Rassismus unterstellen würde. Ist die Frage, tut das denn jemand? Sie sagen, man tut das nicht. Und gestern hat sich auch die Soziologin Jutta Almendinger, die hier zu Gast war, sehr provoziert gefühlt im Grunde davon.
Sorry, also ich bin Wissenschaftlerin und für die Wissenschaft ist das Ergebnis immer ein offenes. Also von daher können wir überhaupt nicht mit einer Unterstellung wissenschaftliche Untersuchungen machen, sondern wir gehen rein, wir sprechen mit den Leuten, wir lassen die Leute aber auch mit uns sprechen. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen, führt natürlich auch dazu, dass die Leute sich besser kennenlernen. Und ich fühle mich da von Herrn Seehofer als Wissenschaftlerin vollständig in eine falsche Ecke gedrängt. Wir gehen nicht mit vorgefassten Meinungen da rein.
Versteht man nicht, dass Jutta Almendinger da so reagiert, oder?
Absolut, absolut. Da gibt es keinen einzigen Grund, ihr zu widersprechen.
Die Befürworter sagen der Studie, ja, man muss eben gucken, früh gucken, welche Verhaltensmuster gibt es, welche Vorurteile gibt es. Gibt es eventuell einen Mangel an sogenannter interkultureller Kompetenz?
Das kann ja nun alles sehr gut sein. Und es ist ja genau das, um das nochmal aufzugreifen, zu verlängern, was Frau Almendinger gesagt hat. Wenn man offen rangeht und eigentlich auch als Innenminister die Bereitschaft für eine solche Offenheit haben sollte, muss es doch möglich sein zu sagen, das würde ich gerne mal rausfinden wollen. Wo liegen denn die Gründe für diese Auswüchse, die man in Nordrhein-Westfalen gesehen hat? Und warum sollte das eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur auf jetzt 30 bekannte Fälle in Nordrhein-Westfalen begrenzt bleiben? Ich finde, er macht es schlimmer dadurch, dass er sich dem entgegenstellt und es weiter verweigert, zu sagen, ich bin da grundsätzlich offen dafür, wäre, finde ich, der viel bessere Weg.
Ich meine, er muss ja auch Vertrauen zurückgewinnen für die Polizei. Dieser Begriff Vertrauen ist auch mit Frau Almendinger gestern ein ganz wichtiger Begriff gewesen. Die Polizei, mein Freund und Helfer. Man möchte ja gerne Vertrauen in die Polizei haben.
Das kann man, glaube ich, auch generell haben. Aber die Frage ist eben, wie groß ist dieses Aber? Und was hat dieses Aber denn für Gründe? Woran mag es liegen, dass dieser Rassismus in der Form aufbricht? Und kann es noch andere Fälle geben? Und wie stellt man das in die Zukunft gerichtet denn dann einfach ab?
Es gibt ja Stimmen, die sagen, womöglich gibt es rechtsextreme Gruppen, die sozusagen gezielt die Polizei unterwandern und es sozusagen ja lancieren, dass zum Beispiel solche Chatgruppen sich bilden. Halten Sie das für eine Möglichkeit?
Das halte ich für eine Möglichkeit. Warum sollte die Polizei da als einer der ganz wenigen oder als einziger Teil der Gesellschaft verschont bleiben von den Versuchen rechter Gruppierungen zu unterwandern? Warum ausgerechnet die Polizei? Und nochmal, kann eine Studie nicht sinnvoll sein, um genau sowas rauszufinden, um dem dann sich entgegenzustellen?
Zumal wir ja wissen, es ist eben nicht nur jetzt in Essen oder in Mülheim an der Ruhr, was wir erleben, sondern in Frankfurt, in Aachen, in Hamm. Kriminologen sagen, es gibt einen Anteil von 5-20% Polizisten mit verfestigten, Zitat, rechtsextremen oder rassistischen Einstellungen. Darauf deuten die Studien, die man jetzt schon hat, hin.
Nun hat jede Gesellschaft, jede freie Gesellschaft grundsätzlich ungefähr immer so ein Potenzial von 10%, die rechtsextremem Gedankengut sogar zuneigen. Das ist für die Polizei keine gute Zahl, weil die ja nun gerade diejenigen sind, die diese berühmte FDGO, also freiheitlich-demokratische Grundordnung, mitschützen sollten. Und wenn sie aber Freund und Helfer sein sollen, müsste eigentlich auch die Polizei ein großes Interesse daran haben, diese Studie mit zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass eben das richtige Licht auf sie fällt.
Heute geht's wieder los. Freuen Sie sich, die Bundesliga?
Ich war da mal sehr viel mehr interessiert als in diesem Jahr. Aber ja, das ist schon auch ganz gut, dass es wieder losgeht.
Ja, also irgendwie schon ein bisschen Freude.
Ja.
Ja. In München spielt Bayern München gegen den FC Schalke 04 in der Allianz Arena. Und es hätten ja ein paar Zuschauer eigentlich dabei sein sollen. Aber dann hat die Stadt doch noch entschieden, keine Fans zuzulassen, weil es zu viele Neuinfizierte in Corona-Dingen in München derzeit gibt. Ist besser, oder, wenn es nochmal ein Geisterspiel ist?
Finde ich schon. Das setzte, glaube ich, ein falsches Zeichen. Wenn da heute Abend 5.000 waren, das glaube ich, die zugelassen.
Ja, oder 7.000.
Ja. Ein paar Tausend. Ja. Das hätte ein falsches Zeichen gesetzt, weil warum sollte dann eine Konzertveranstaltung, ein Volksfest, was auch immer, nicht stattfinden dürfen, wenn gleichzeitig so ein Fußballspiel mit mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern stattfinden darf? Das ist nicht logisch.
Auf lange Sicht aber, Fußball ohne Fans kann man sich nicht vorstellen.
Ich weiß es nicht. Also das hat ja vor ein paar Monaten jeder gesagt, das geht auf gar keinen Fall und oje und was ist denn auch beim Zuschauen am Fernsehen mit den Tönen dann, ne? Also mit den Begeisterungsschreien und so weiter. Mittlerweile, so im Gespräch auch mit Kolleginnen und Kollegen, sagen doch einige, naja, also lieber überhaupt Fußball ohne Zuschauer als irgendwie gar kein Fußball. Ob das auf lange Sicht diesem Sport gut tut, glaube ich dann auch nicht, aber andererseits steckt doch einfach viel zu viel Geld drin, dass das jetzt irgendwie nie weitergehen sollte.
Wir hören mal, was die Zuschauerinnen so dazu sagen in einer Umfrage.
Ich finde es in Ordnung. Das wird schon alles abgesegnet worden sein, auch von den Regierungen.
Ich finde es ehrlich gesagt schwierig. Also ich weiß nicht, ob das gerade jetzt bei den steigenden Zahlen irgendwie so sinnvoll ist.
Also meiner Meinung nach müsste man das in gut organisiertem Rahmen auch hinbekommen, dass zumindest ein Teil der Zuschauer wieder ins Stadion darf. Und so, dass wir wieder so ein gewisses Mindestmaß an Stimmung im Stadion haben.
Es ist an der frischen Luft. Ich habe da nicht so ein schlechtes Gefühl bei. Ob es jetzt unbedingt sein muss, dass immer der große Fußball bevorzugt wird und als erstes da wieder alles laufen muss, ist jetzt so die Frage.
Ich für mich ganz persönlich habe definitiv entschieden, ich werde diese Veranstaltungen definitiv meiden.
Also sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen wie dieser Mann, nein, er wird das meiden. Die anderen sagen, naja, also irgendwie ein bisschen Stimmung darf schon wieder sein. Aber im Großen und Ganzen eben auch die Frage, jetzt wird so viel über den Fußball diskutiert, aber andere große Ereignisse, Opern, Theater und so weiter müssen weiter warten, hinten anstehen.
Ja, da ist das, ich meine, so ist Deutschland, ne? So ist einfach die Konzentration auf diesen Sport, auf diesen, diesen Fußball, der geht da eben voran oder auch jetzt in dem Fall eben nicht. Das finde ich richtig nach wie vor ohne, ohne Zuschauer. Es gibt halt ein Recht auf eine körperliche Unversehrtheit, aber nicht unbedingt auf Spaß. Und damit ist man, glaube ich, keine Spaßbremse, sondern muss einfach gucken, okay, das ist ein freies Land, in dem man aber trotzdem nach wie vor aufeinander aufpassen muss. Und da die Zahlen gar nicht so sind, dass man da irgendwie easy going machen kann im Moment, finde ich das vollkommen konsequent zu sagen, nö, lieber erstmal weiter ohne Zuschauer.
Also Moritz, Rainer Moritz, der Leiter des Literaturhauses in Hamburg und großer Fußballkenner, der hat heute früh gesagt, also Fußball ohne Fans ist schwierig.
Auch das ist natürlich ein Problem. Ein Fußballspiel ohne Gästefans, die Rabatts machen, die die andere Mannschaft anfeuern, wo es auch zu Reibereien natürlich gibt, verbalen Reibereien erst einmal gibt. Das ist natürlich auch nur die halbe Miete.
Auf was man sich alles wieder freut oder wonach man Sehnsucht hat.
In der Tat. Also ich habe ja das Glück, dass ich Anhänger des ersten FC Nürnberg bin, des Ruhmreichen. Und da ist es ein bisschen egal, ob mit oder ohne Zuschauer. Das ist immer furchtbar.
Der belarussische Präsident Lukaschenko hat angekündigt, dass er die Grenzen zu Polen und zu Litauen schließen will, denn diese beiden Länder seien kurz davor, einen Krieg anzufangen. So hat er das gesagt. Hier zu Gast Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Herr Bialecki, wie kann die EU darauf reagieren?
Damit, womit sie schon lange hätte reagieren sollen, finde ich, mit einem echten, ernsthaften, ausgebauten Sanktionsregime, wenn es um Einreisebestimmungen geht, wenn es um oder Einreise für bestimmte Personen geht, wenn es um das Einfrieren von Finanzen geht, Konten, ähnliche Dinge. Das ist eine Möglichkeit und eine gemeinsame, deutlichere, härtere Position gegenüber Belarus zu fahren und nicht weiter abzuwarten und sagen, ja, irgendwann vielleicht mal schon, aber jetzt gerade finden wir nicht so richtig gut, aber da einfach eine deutlichere, gemeinsame Position zu haben.
Eine gemeinsame Position, Sie sagen, Sanktionen könnten das Mittel der Wahl sein. Wir hören mal den außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, den Herrn Hart, Jürgen Hart.
Es ist dringend notwendig, dass wir uns auf Sanktionen verständigen gegenüber denjenigen Personen, die für die Gewalt im Land verantwortlich sind. Ich finde, angesichts von 10.000 Verhaftungen und mindestens mehreren hundert Misshandlungen in Gefängnissen, 7 Personen, die zu Tode gekommen sind infolge von Haft, weil sie protestiert haben, eine Liste von lediglich 30 bis 40 Namen, die mit Personensanktionen belegt werden sollen, viel zu kurz. Ich glaube, es muss einfach breiter auch der Staatsapparat in das Visier kommen. Und ich glaube, dass Herr Lukaschenka selbst auch auf eine Personenlistung gehört. Von diesen Sanktionen wäre die Zivilbevölkerung des Landes ja im Übrigen nicht betroffen.
Jürgen Hart also von der CDU, dem würden Sie zustimmen?
Absolut, absolut, ja.
Das Europäische Parlament hat mit einer großen Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der das Wahlergebnis vom 9. August nicht anerkannt wird, wo die Opposition ja auch sagt, dieses Wahlergebnis ist gefälscht worden. Und sobald die Amtszeit von Lukaschenko am 5. November endet, wird ihn das Parlament nicht mehr als Präsidenten des Landes anerkennen, so heißt es in einer Erklärung.
Gut so, richtig so. Das wird Herrn Lukaschenko nun auch nicht wahnsinnig beeindrucken, glaube ich, bei allem Respekt vor der Kraft des Europäischen Parlaments. Aber das wird wichtiger wäre, dass Moskau, dass Wladimir Putin seinen Einfluss anders geltend macht, was ist auch nicht wirklich zu erwarten. Aber nochmal, Deutschland und die Europäische Union brauchen da eine eindeutige, härtere Position.
Zumal es eben tatsächlich für die Opposition immer schwieriger wird. Jürgen Hart hat es eben auch gesagt, die Repressionen werden immer schlimmer. Jeden Tag werden Verfahren eröffnet, Menschen verhaftet. Die Menschenrechtsorganisation Vizhna und deren Repräsentant Herr Stefanovic hat Folgendes gesagt.
Jeden Tag werden neue Verfahren eröffnet. Jeden Tag werden Menschen verhaftet. Die Machthaber zeigen, dass sie nur einen Weg aus der politischen Krise sehen. Repressionen, Repressionen, Repressionen.
Also insofern ist einfach Handlungsbedarf auch unmittelbar gegeben.
Absolut. Also die Schließung der Grenzen, die Sie eingangs beschrieben haben, führt ja auch dazu, dass viele oppositionelle Führungsfiguren, die eben in westlichen Nachbarländern von Belarus sind, nicht mehr einreisen können. Das heißt, Da fehlt der Opposition, die ja gar kein geschlossener Block ist, sondern die sehr zersplittert ist und sehr, sehr divers unterwegs ist. Da fehlen ihnen auch wichtige Integrationsfiguren auf der Straße. Das heißt, die Taktik, die einfach aus, was heißt einfach, die auszutrocknen und mit noch härteren Repressalien am langen Arm verhungern zu lassen, die Opposition, die könnte als ein Szenario tatsächlich aufgehen.
Insofern doch auch wichtig, dass die EU-Parlamentarier jetzt die Svetlana Tichanowskaja, also die Repräsentantin der Opposition, als wirklich auch Repräsentantin von Belarus anerkannt haben.
Ja, ganz wichtig, weil das Herstellen von Öffentlichkeit für diese Opposition enorme Bedeutung hat und von daher ist das ein ganz richtiger Schritt.
Und insofern braucht man ja eine Führungsfigur.
Ja, ob sich dann alle in Belarus darauf einigen können, das ist nochmal eine zweite Frage. Aber erst mal jemanden zu haben, ein Gesicht, einen Namen, eine Stimme zu haben, das ist ganz bestimmt richtig so.
Martin Bialecki hier zu Gast und lange waren Sie für die Nachrichtenagentur dpa in Washington. Jetzt sind Sie Chefredakteur der Zeitschrift für internationale Politik. Lassen Sie uns einen Moment lang in die USA gucken, wo ja natürlich Wahlkampf tobt. Im November will Donald Trump als Präsident wiedergewählt werden. Jetzt steht vor allem die Post im Fokus, weil viele Leute ja im November wahrscheinlich per Post entscheiden werden, wen sie jetzt zum Präsidenten machen. Und ein US-Bundesgericht hat geurteilt, die geplanten Änderungen bei der Post in den Vereinigten Staaten seien ein, Zitat, politisch motivierter Angriff auf die Effizienz der Post. Was halten Sie denn davon?
Gut, dass es in den Vereinigten Staaten Gerichte gibt, die bei Vernunft sind und die versuchen, diesem Präsidenten in den Arm zu fallen, der alles versucht, ob nun legal oder semi-legal oder illegal, um irgendwie im Amt zu bleiben.
Ich meine, er ist ja selber ein Briefwähler gewesen. Es hat mich schon gewundert, dass er da jetzt so hartes Geschütz gegen die Post aufgefahren hat.
Ja, das wird ihn, was er gestern oder vor 4 Jahren gemacht hat, ganz genauso wenig interessieren, wenn es ihm selber nicht mehr in den Kram passt oder seine eigene Position nicht mehr befördert, wie alles andere politisch inhaltlich auch. Das ist ihm dann in dem Fall einfach komplett egal.
Und Sie meinen, er macht das eben, um die Wahl wieder zu gewinnen, will er die Post schwächen?
Ja, also es gibt ja eine Menge Staaten, heute Minnesota, vor ein paar Wochen North Carolina, die schon angefangen haben mit der Briefwahl. Und da die Umfragen derzeit eben alle so sind, dass es für ihn nicht so richtig prima aussieht, versucht er zu sagen, okay, wenn so viele Briefwählerinnen und Briefwähler unterwegs sind, die mehrheitlich ganz klar für die Demokraten, für den Kandidaten Joe Biden wählen werden, dann versucht er, dem die Grundlage zu entziehen und damit die Leute, wenn überhaupt, irgendwie in ein Wahllokal zu bekommen und zu sagen, Briefwahl will ich irgendwie ausschließen, das ist des Teufels und das ist irgendwie öffnet den Betrug, Tür und Tor. Das ist alles dummes Zeug. Da gibt es eine Menge Studien und eine Menge Beweise, dass das alles einfach nicht stimmt. Aber er wird eben nach wie vor in den, was sind das noch, 45 Tagen bis zur Wahl alles versuchen, um irgendwie in diesem Amt zu bleiben.
Aber könnte das nicht auch schief gehen, dass die Leute dann sagen, eigentlich ins Wahllokal will ich mich nicht bewegen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem Angst vor Ansteckung?
Ja, wobei es die Demokraten, die brauchen Menschen, die zur Wahl gehen. Die müssen ihre Wählerinnen und Wähler eh noch sehr viel mehr mobilisieren, als sie es zurzeit können. Da gibt es diese große Begeisterung, die Trump bei den Seinen nach wie vor, aus welchen Gründen auch immer, so kann man das stehen, wie man will, die er da auslöst, die gibt es so nicht. Das heißt, die brauchen wirklich Leute in den Wahllokalen und wenn die da nicht hingehen wollen, dann eben die Möglichkeit der Briefwahl. Und da, das war, wie lange ist es ja, 3 Wochen, glaube ich, als er eigentlich offen zum Wahlbetrug aufgerufen hat und gesagt hat, geht ins Wahllokal und dann macht er noch Briefwahl und irgendwie geht
und
das gleich
schief. Und gebt eure Stimme zweimal ab.
Genau, ja. Also das muss man sich auch mal ganz langsam überlegen. Der Präsident der Vereinigten Staaten ruft zum Betrug in der Wahl auf, in der er selber irgendwie zur Wahl steht, das kann man sich
eigentlich kaum vorstellen.
Nein, das kann man sich kaum vorstellen.
Aber es ist tatsächlich passiert. Ja gut, aber ich meine jetzt dieses Ansteckungsrisiko, das gilt ja nun für beide. Also ob man nun Trump wählt oder Biden wählt, für beide Parteien sozusagen könnte es ein Nachteil sein, wenn die Briefwahl nicht stattfinden kann.
Ja, aber es sind für die Republikaner deutlich weniger, die Briefwahl nutzen werden. Das sind einfach ganz, ganz überwiegend Menschen, die für die Demokraten stimmen werden. Von daher wäre das schon eher ein Nachteil wirklich für die Demokraten selber.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Trump inzwischen Wahlkampf macht gegen die Wahl selbst?
Man bekommt mehr und mehr den Eindruck, ja, dass er ein so großes Chaos sehen möchte im Land, dass die meisten Menschen sich abwenden und sagen, pff, ich gehe einfach dann gar nicht mehr zur Wahl. Das lohnt sich sowieso nicht, es ist alles kaputt, es geht alles den Bach runter und dann lasse ich es lieber gleich bleiben.
Und das würde ihm nutzen?
Das würde ihm ja schon nutzen, weil er sich als so ein Law-and-Order-Mann hinstellt und sagt, ich bin der Mann für das Gesetz, ich bin der Einzige, der hier dafür sorgt, dass ihr, dass die Vorstädte nicht brennen, dass diese ganzen von den schlimmen Demokraten regierten Großstädte, dass die nicht so gewalttätig irgendwie, dass es da keine Umstürze gibt. Das würde ihm, glaube ich, schon nutzen, erstmal. Also dann muss er noch die Wahl gewinnen tatsächlich am 3. November. Das, wie das nun ausgeht, das, da traue ich mir heute keine Prognose mehr zu, weil ich mich da damals so, wie so viele andere, so wahnsinnig geirrt
habe. Sie haben es nicht geglaubt, dass er gewinnen
konnte? Nein, gar nicht. Ich konnte auch nicht glauben, dass der Mann überhaupt Kandidat wird. Aber das kam mir dann alles ein bisschen anders.
Und jetzt geben Sie keine Prognose mehr ab?
Wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann wird Joe Biden gewinnen müssen. Aber er muss eben wegen dieses vollkommen kaputten Wahlsystems mit einem so riesengroßen Abstand gewinnen, dass Donald Trump dann tatsächlich auch dieses Weiße Haus verlassen wird nach dieser Wahl und am 20. Januar dann ein anderer, nämlich Biden, auf den Stufen des Kapitols dann vereinigt wird.
Aber bis dahin haben Sie den Eindruck, dass also Trump Chaos sät und dass das eben Methode hat?
Das hat Methode, weil er versucht, sich als ein Feuerwehrmann hinzustellen, der genau den Brand löscht, den er selber gelegt hat.
Jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, es droht oder es besteht die Gefahr eines zweiten Bürgerkrieges in den USA. Sind Sie unter denen, die sagen, ja, könnte sein?
Also ich habe das ganz lange für ein Gerede abgetan, gesagt, jetzt macht mal halblang. Dieses Land hat auch andere Zeiten überstanden, ganz schwierige, wo Politikerinnen und Politiker erschossen worden sind auf offener Straße in den 60er Jahren, wo es schwere Unruhen gab. Mittlerweile, wenn man sich die innere Hochrüstung dieses Landes einfach anschaut, wie viele Bewaffnete unterwegs sind, wie viele Milizen sich formatiert und organisiert haben, finde ich das schon sehr, sehr besorgniserregend. Also das ist eine Polarisierung und eine Gewaltbereitschaft und ein Hass mittlerweile aufeinander, wo jeglicher Dialog auch geendet hat oder noch weiter immer endet. Es hören einfach Menschen auf, miteinander zu sprechen, werden gewalttätiger. Ich finde das eine sehr kritische Phase, wo man wirklich nicht genau weiß oder eben auch leider nicht mehr ausschließen kann, dass das dann noch viel schlimmer kommt, als es im Moment schon ist.
Ist es nicht bemerkenswert, dass in einem Land, wo die Infektionszahlen so hoch sind, derjenige, der das mit zu verantworten hat, nämlich der Präsident, da so wenig Gegenwind erfährt?
Ja, das ist sehr bemerkenswert. Das hat viel zu tun mit so Teilöffentlichkeiten in den USA, dass es eben keine gemeinsamen Medien gibt, die von allen Amerikanerinnen und Amerikanern gesehen, geteilt würden oder an die alle glauben würden. Da macht sich dann jede Bubble, jede Blase macht sich so ihre eigene Wahrheit. Und Trump fällt das erstaunlicherweise, nach dem, was wir bis heute wissen, nicht so auf die Füße, wie man eigentlich erwarten könnte. Über 200.000 Tote in den USA, die viele Zehntausende sind deswegen auch gestorben, weil dieser Präsident am Anfang gesagt hat, das ist alles gar nicht so schlimm. Das ist alles nicht so wild und das kriegen wir schon hin. Hätte er sich von Anfang an hingestellt und gesagt, ja, das ist ein riesiges Problem, Masken sind das beste Mittel dagegen, soziale Distanz, ähnliche Dinge, hätten viele Menschen Leben gerettet werden können. Und dass ihm das jetzt nicht unmittelbar zum Nachteil gereicht und dass seine Anhänger nach wie vor sagen, ganz egal, was der Mann macht, ich halte eisern zu ihm, das ist ganz, ganz schwer nachzuvollziehen.
Aber Sie sagen, es gereicht ihm eben nicht unmittelbar zum Nachteil, aber ein bisschen eben doch, weil man eben weiß, in den Umfragen ist Joe Biden schon vorne.
Ja, da ist er vorne. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, weil vor 4 Jahren war Hillary Clinton auch so klar so weit vorne. Man kann nur hoffen, dass die Statistiker ihre Methodik so weit verbessert haben, dass sie genauer und exakter reingucken können ins Wahlvolk. Denn es ist ja ein bisschen egal, es kommt einfach gar nicht darauf an, wie die landesweiten Umfragen sind. Die Wahl wird letzten Endes in ganz wenigen Bundesstaaten nur entschieden. Und beim letzten Mal waren es ein paar 10.000 Stimmen, die dann tatsächlich dafür gesorgt haben, dass Donald Trump ins Weiße Haus kommt und nicht Hillary Clinton. Dieses Mal wegen dieses eigenartigen Konstrukts mit diesen Wahlmännern und dem Electoral College und so weiter, muss man hoffen, dass Biden einen so großen Abstand bekommt zu Trump, dass es in jedem Fall dann reichen wird.
Wir werden es erleben im November. Die Zeitschrift Internationale Politik, haben wir eingangs gesagt, kommt einmal in 2 Monaten raus. So, und jetzt wieder Ende Oktober wird sie am Kiosk sein. Ich nehme an, Sie haben heute Nachmittag keinen Stress, oder? Wenn man so in so einem Zeitrahmen arbeiten darf, dann ist Stress nicht das schlimmste Problem, oder?
Ja, das glaubt man immer, wenn eine Zeitschrift nur 6-mal im Jahr erscheint. Das ist nicht ganz so. Zum einen ist die 128 Seiten stark. Da sind Beiträge drin, die sehr von sehr hochkarätigen Menschen kommen, die gut betreut werden wollen. Die Recherche der Themen, wie gut sitzt das, auf welchem hohen Niveau kann man das irgendwie ins Heft bekommen. Das ist eine ganze Menge Arbeit tatsächlich. Und wir machen ja nicht nur dieses eine Heft, sondern wir machen parallel auch noch Specials mit Themen wie Digitalisierung, Israel, ähnliche Dinge.
Also Stress aller Orten, natürlich. Schön aber, dass Sie da waren.